Blaus hat man im ganzen Land gekannt. Man hat sich gegenseitig die Stadel angezündet. Man hat das Trinkwasser vergiftet. So Sabotageakte noch und nöcher. Wenn mich heute jemand fragen würde, ob ich unter diesen Umständen für einen Gemeinderat kandidieren würde oder Bürgermeister machen, ich würde sagen, nein, danke. Die Erwartungshaltung ist bei uns groß, dass, um sie überspitzt zu formulieren, bei einer Einweihung von öffentlichen Dixi-Klo die halbe Landesregierung aufmarschiert, kostet enorm viel Zeit und Kraft, das auch entsprechend zu bewerkstelligen.
Im Gegensatz zu Arno Kompatscher bin ich?
Eine schwierige Frage. Nicht Landeshauptmann.
Aufs Ohr. Der FF Polit Talk mit Alexandra Aschbacher.
Herzlich willkommen zu Aus der Blase, dem politischen Gespräch, bei dem wir der Frage nachgehen, was machen Politiker eigentlich und was macht die Politik mit Politikerinnen? Der Politikbetrieb kreist vielfach um sich selbst. Und sehr oft sind Politikerinnen und Politiker in ihrer eigenen Blase gefangen. In diesem Podcast nehmen wir uns die Zeit, hinter die Kulissen des politischen Betriebs zu schauen und jene Fragen zu diskutieren, für die im medialen Alltag oft kein Platz ist. Heute mache ich das mit dem SVP-Abgeordneten und Landtagspräsidenten Arnold Schuler. Schön, dass Sie hier sind.
Gerne.
Wie geht es Ihnen gerade, Herr Schuler?
Relativ gut. Muss ich sagen, aber die neue Aufgabe, die ich jetzt erhalten habe, habe ich mich doch relativ gut eingelebt, denke ich. Deshalb sehe ich die Zeit jetzt momentan recht gelassen.
Bevor jetzt wir so richtig starten, stelle ich Sie kurz vor. Wenn etwas nicht stimmt, wenn etwas fehlt, bitte intervenieren, dann können wir das auch für die Zukunft richtig stellen. Sie wurden 1962 in Meran geboren, sind in Blaus aufgewachsen, wo Sie bis heute mit Ihrer Familie leben. Sie sind Obstbauer und waren fast 23 Jahre Bürgermeister von Blaus.
Fast 24.
Im Jahr 2005 wurden Sie zum Präsidenten des Südtiroler Gemeindenverbandes gewählt, blieben das dann 4 Jahre. Und 2008 schafften Sie dann einen Sprung in den Landtag. Seitdem sitzen Sie für die SVP im Landesparlament, mal als einfacher Abgeordneter, 10 Jahre als Landesrat und jetzt als Landtagspräsident.
Dem muss ich vielleicht ergänzen, vorhin sagen wir, die entscheidenden Jahre, die so wesentlich die Weichen für mein, nicht nur politisch, sondern grundsätzlich für mein Leben gestellt haben, war so die Zeit in meinem Alter zwischen 17 und 22, denn mit 17 bin ich Gründungsobmann der Bauernjugend, natürlich ins Blaus geworden, mit 18 Mitglied der Feuerwehr und Schriftführer, dann mit 19 in den Gemeindeausschuss gewählt, mit 20 habe ich geheiratet, mit 21 bin ich Vater geworden, mit 22 Bürgermeister.
War ja schön getaktet.
Genau.
Da war viel los in dieser Zeit.
Auf alle Fälle.
Und was war das Beste?
Die Kombination zwischen den anderen, das hat mir auch persönlich sehr viel gebracht, also nicht nur die frühe Gründung einer Familie, aber auch, dass ich so früh in die Politik eingestiegen bin, hat doch mein Leben dann wesentlich geprägt.
Das heißt, Sie sind eigentlich gleich lang verheiratet wie in der Politik tätig?
Ja, so ungefähr. Und man sieht auch daran, bestimmte Entscheidungen soll man relativ jung treffen, denn dort ist man auch sehr viel mutiger.
Vielleicht müssen wir noch was ergänzen familiär. Dadurch, dass Sie früh Vater geworden sind, sind Sie jetzt auch relativ früh Opa geworden. Wie
so
viele
ist es?
Enkelkinder haben Sie
mittlerweile? 4 Enkelkinder mittlerweile. Das Älteste besucht jetzt schon die 4. Grundschule. Mhm. Und doch ein tolles Erlebnis und die erlebt man noch einmal anders wie die eigenen Kinder.
Dann machen wir jetzt zum Beginn ein paar Entweder-Oder-Fragen. Gemeinde oder Land?
Land.
Bio oder regional?
Beides.
Beides geht nicht.
Regional.
Wolf oder Bär?
Bär.
Bettenstopp oder Bettenobergrenze?
Bettenobergrenze.
Macchiato oder Espresso?
Espresso.
Mitte oder soziale Mitte?
Mitte.
Mit Gift oder ohne Gift?
Ohne Gift, wenn es geht.
Malser Weg oder Südtiroler Weg?
Südtiroler Weg.
Luis Durmwalder oder Arno Kompatscher?
Arno Kompatscher.
Team K oder Grüne?
Aber muss ergänzen, beide zu ihrer Zeit.
Team K oder Grüne?
Die Frage muss ich jetzt offen lassen.
Warum?
Ja, weil er bestimmte Sympathien auch zu beiden hege.
Und als Landtagspräsident
auf alle Fälle eine neutrale Rolle einnehmen muss.
Siegfried Rinner oder Luis Walcher?
Luis Walcher.
Herr Schuler, Politik, so heißt es immer wieder, kann süchtig machen. Man kann sich darin verlieren, einfach drinbleiben, weitermachen, nicht loslassen können. Geht das Ihnen manchmal jetzt mit über 40 Jahren in der Politik auch so?
Ich habe das Glück gehabt, dass ich immer wieder auch die politische Ebene wechseln habe dürfen. Das auch mir immer wieder auch, denke ich, gut gelungen ist, auch dann das Vorhergehende abzuschließen. Ich war eben, wie vorhin gesagt, lange Bürgermeister. Ich glaube nicht, dass jemand heute sagen kann, dass ich mir nach meiner Zeit als Bürgermeister noch in der Gemeindepolitik eingemischt habe. Dann eben die Rolle als Gemeindepräsident im Land, Regierung, jetzt der Landtagspräsident. Das sind alles verschiedene Rollen, die sehr viel auch an Erfahrung in mir gebracht haben, sehr viel auch an Wissen, das ich angereichert habe in diesen Jahren. Aber vor allem auch, dass nicht so jetzt diese unmittelbare Abhängigkeit gebracht hat auf einer bestimmten Ebene, weil ich sie eh dauernd gewechselt habe und immer wieder es neue Herausforderungen gegeben hat.
Aber macht Politik süchtig?
Ich glaube schon, also dass man vielleicht süchtig ist, ist eine sich überspitzt formuliert, aber dass man, wenn man sich auch mit der Politik beschäftigt, mit der Gesellschaft beschäftigt, auf den verschiedenen Ebenen, dass das doch prägt. Der Tag wird ja ausgefüllt auch von diesen Themen, man denkt nach und auch wenn man zu Hause ist, das lässt ja nie ganz los. Man sagt immer, Politik verändert nicht oder man will nicht, dass man durch die Politik verändert wird, das ist aber zwangsläufig der Fall.
Können Sie nachvollziehen, Sie haben ja sehr viele Politikerinnen und Politiker erlebt im Laufe Ihrer Karriere. Haben Sie verstanden, warum viele nicht loslassen können?
Ich glaube, es ist wie im Beruf auch, oder nehmen wir als Beispiel als Bauer auch, wenn man es nicht versteht, zur rechten Zeit loszulassen, dann wird es mit der Zeit schwierig. Ich erinnere mich noch sehr gut an die 25-Jahr-Feier als Bürgermeister des früheren Bürgermeisters von Patschins, Robert Tapeiner. Ich war damals junger Bürgermeister und wurde zu dieser Feier eingeladen. Und er hat in seinen Grußworten gesagt, es gibt eine Zeit, dann versteht man selbst, es Zeit wäre, es zu lassen. Dann kommt eine Zeit, da versteht man selbst und verstehen es die anderen. Und dann kommt eine Zeit, dann verstehen es nur mehr die anderen. Aber die Gefahr ist groß. Also ist in der Politik, aber auch in der Berufswelt, Beispiel Bauer, wenn man nicht rechtzeitig dann irgendwo loslässt und den Hof übergibt oder auch aus der Politik aussteigt, dann läuft man die Gefahr, dass man es nicht mehr versteht oder nicht mehr die Kraft dann am Ende aufbringt, diesen Schritt zu machen.
In welcher Phase stecken Sie jetzt?
Ich stecke jetzt in der Phase, dass das Ganze jetzt abklingt und deshalb ist auch diese Rolle als Landtagspräsident für mich jetzt noch ideal, denn wenn man es als Landesrat, der doch jetzt 10 Jahre auch einen heftigen Job zu erledigen hatte, der extrem gefordert hat und einem selber beansprucht hat, von einem Tag auf das andere zu lassen, ist natürlich schon ein großer Schritt dann und so gibt es jetzt sicher eine Übergangszeit.
Das heißt, macht es auch einen Unterschied, ob man in dieser Spannbreite, wo man in der Politik tätig ist, unterschiedliche Funktionen hat, wie Sie es am Anfang beschrieben haben, macht das auch den Unterschied oder ob jetzt jemand wirklich 30 Jahre im selben Posten sitzt?
Na, einmal die unterschiedlichen Funktionen, die ich ja das Glück gehabt hatte, ausüben zu dürfen. Auf der anderen Seite aber auch ein Plan B und auch wenn man einen Beruf erlernt hat oder so wie ich ein Zuhause, einen Bauernhof hat, obwohl ich den vor Jahren jetzt schon dem Sohn übergeben habe, dass man doch auch eine andere Welt noch hat und nicht nur die Politik, weil es gibt halt viele, die schon in jungen Jahren in die Politik gekommen sind und dann keinen Plan B dazu entwickelt haben und kein Ausziehsszenario. Und dann wird es heftig und auch schwierig, dann am Ende auszusteigen.
Haben Sie zwischendurch ans Aufhören gedacht?
Es gibt immer wieder Situationen, die Frage haben wir auch dann gestellt oder auch stellen müssen. Nach meiner Zeit als Bürgermeister, nicht nur aufgrund der Mandatsbeschränkung, jetzt dann 2010 eben nicht mehr kandidiert, dann wären es 25 Jahre Bürgermeister gewesen. Das wäre mal auf alle Fälle weiten genug. Wäre dann auch nicht mehr oder kaum mehr wählbar gewesen als Präsident des Gemeindeverbandes und des Rates der Gemeinden. Und dann haben wir die Frage gestellt, so entweder steige ich jetzt aus von der Politik oder ich kandidiere für den Landtag. Ich habe mir ernsthaft diese Gedanken dann gemacht, habe dann für den zweiten Weg entschieden und habe das jetzt nicht bereut.
Aber haben Sie, weil Sie davor angesprochen haben, vor allem Ihre 10 Jahre als Landesrat, wo man doch einen anderen Tagesablauf hat, es ist nochmal sehr viel getakteter wahrscheinlich, so ein politischer Tag, haben Sie da Demütigungen erlebt, die wirklich an die Substanz gingen, wo man dann wirklich daran denkt, so jetzt lasse ich los?
Na sicher, es gibt sehr viele schöne Seiten, auch Genugtuungen in der Politik, auch Enttäuschungen. Es gibt auch Wertschätzung, es gibt aber auch die andere Seite, die sich jetzt noch einmal nach der Pandemie verändert hat. So etwas vom Schlimmsten, das ich erlebt habe, war im letzten Jahr, als ich den Kollegen Franz Locher besucht habe. Ich habe gesagt, ich kann mal ihn auf seinem Hof besuchen, mal schauen, wie er dort lebt. Und da habe ich meine 2 Enkelkinder mitgenommen und dann sind wir hoch zu einem toten Kirchel im Saarntal. Dann ist ein relativ junger Bursche noch aus der Kapelle gekommen, so vielleicht Mitte hoch 30. Und dann, als er uns gesehen hat, hat er gesagt, jetzt erkenne ich euch erst. Und dann ist losgegangen. Wir sollten uns schämen, dass wir uns noch getrauen, unter die Leute zu gehen. Also, unglaublich. Mir selber hätte es ja nicht so viel ausgemacht, weil die Haut ist inzwischen schon so dick geworden, dass man solche Dinge auch im Stand ist auszuhalten. Aber ich hatte die 2 Enkelkinder mit. Die haben mit großen Augen geschaut und da werden sie vielleicht gedacht haben, was ist in Europa für Verbrecher, dass er jetzt so beschimpft wird. Also, dass man mittlerweile da auch Angst haben muss, mit den Enkelkindern unter die Menschen zu gehen, dass man so jemand erwischt, der auf so eine Art und Weise dich beschimpft vor deinen Enkelkindern, das ist schon heftig. Also und das hat mir sehr weh getan, muss ich sagen.
Das heißt, eines ist, wenn man sie unter 4 Augen beschimpft oder kritisiert.
Ja, aber das ist so, das muss man aushalten, auch wenn es nicht gerecht ist.
Aber nicht
wenn man gerechterweise beschimpft wird, ist eine Sache. Mhm. Man macht natürlich auch Fehler oder unterschätzt manche Dinge. Man muss auch Dinge aushalten, die auch nicht gerecht sind.
Das aber nicht gehört vor Kindern, dazu. Das ist
aber dann
einfach
vor den Enkelkindern so beschimpft zu werden, als wäre man der größte Verbrecher. Das tut schon weh.
Was war eigentlich der Grund für diese Beschimpfung?
Ich habe noch gefragt, worum geht's?
Ja.
Darauf will er jetzt nicht eingehen. Mhm. Ich hätte mindestens gerne verstanden, worum es überhaupt geht. Aber nicht einmal das ist dann gesagt worden. Später ist noch einmal auf der anderen Seite zurück und hat wieder gemault und gesagt, ihr werdet alle gerichtet werden. Und ja, es war schlimm.
Das heißt, Sie haben selbst gesagt, natürlich legt man sich im Laufe der Jahre eine dicke Haut zu. Wie dick mussten Sie sich diese zulegen oder wie dick ist sie heute?
Man wird da auf alle Fälle gelassener, dass man manche Dinge nicht mehr so ernst nimmt. Man ertappt sich immer wieder, dass man vielleicht manchmal auch noch immer noch zu empfindlich reagiert. Aber man wird schon mit der Zeit sehr viel gelassener. Und vor allem als Landtagspräsident, jetzt kommt mir das zugute.
Sie sind manchmal zugelassen. Viele Abgeordnete regen sich auf und toben. Der Präsident müsste doch jetzt mal eingreifen, aber Sie sind da relativ ruhig.
Ja, aber das ist auch so eine Geschichte im Landtag. Das, was für die einen zu weit geht, ist für die anderen noch kein Problem. Also man kann es immer von beiden Seiten sehen. Und irgendwo ist man im Landtag auch Schiedsrichter und man kann auch ein Spiel auch überpfeifen. Das heißt, man muss schon doch auch, wenn es zu heftig wird, auch einschreiten, aber nicht wegen jeder Geschichte. Wenn man sich die Diskussion in anderen Parlamenten ansieht, ob das jetzt in Wien ist, in Rom sowieso, aber auch Berlin, da geht es schon heftig zur Sache, ohne dass die Präsidentin oder Präsident jetzt mal eingreift. Also man muss schon einiges auch ertragen können als Abgeordneter, ohne dass der Präsident jetzt sofort eingreift.
Was zugenommen hat, ist aber wahrscheinlich nicht die Debatte als solche oder die inhaltliche Auseinandersetzung, das ist eines. Da kann man ja streiten und das ist in Ordnung. Aber man hat den Eindruck, man meldet sich ständig in persönliche Angelegenheit zu Ort, weil man sich beleidigt fühlt, weil man ungerecht behandelt wurde von Ihnen. Stimmt dieser Eindruck? Oder?
Ja, ich war auch in der letzten Landtagssitzung, auch dann dieses Ping-Pong gegeben hat. Jemand antwortet dann persönlich angelegen, dann gibt es sofort die Gegenreaktion wieder, dann wieder die Reaktion auf diese Reaktion. Und das nimmt dann kein Ende. Da habe ich das letzte Mal schon gesagt, ich werde künftig auch strenger sein und weniger oft auch in persönlicher Angelegenheit unterbrechen.
Sie sind mit sich im Reinen oder sagen Sie wirklich, ich müsste strenger sein oder alle wollen, dass ich strenger bin? Für manche pfeifen Sie eben viel zu wenig.
Ich glaube, dass ich doch jetzt versuche, diese Rolle so neutral wie möglich einzunehmen. Versuche, so halbwegs, so weit möglich auch gerecht zu sein.
Es macht Ihnen aber Freude, hat man den Eindruck. Sie haben da, fühlen sich wohl in dieser neuen.
Ja, auf alle Fälle. Es überrascht mich selbst ein bisschen, weil es war bisher nicht so meine Rolle. Ich habe auch mein Leben lang aktive Politik gemacht. Man Dinge, von denen man überzeugt war, dass man die versucht hat weiterzubringen, sich dafür einzusetzen, auch die täglichen Probleme der Menschen aufzugreifen, versuchen zu verstehen, versuchen Lösungen zu finden. Die Rolle des Landtagspräsidenten ist eine andere. Also weniger Einmischungen in die aktive Politik, auch weniger Möglichkeiten, aber dann in erster Linie eine repräsentative Aufgabe, interessante Diskussionen, die man zu führen hat, aber auch diese Rolle als Landtagspräsident in der Leitung der Landtagssitzungen. Und wie gesagt, es ist eine neue Aufgabe, die ich erhalten habe und bisher versuche, so gut wie möglich dann auch erfüllen zu können.
Sie haben davor angesprochen, mit 20 Jahren sind Sie Bürgermeister geworden.
Mit 22.
Ja, 22. Der jüngste Bürgermeister Südtirols. Wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, mit 20, wie haben Sie sich den nötigen Respekt auch erarbeitet? Denn ich denke mir mal, viele andere Mitglieder, Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder, die werden älter gewesen sein.
Ich kann mich erinnern, dass ein Ratsmitglied auch gesagt hat, später wirst du dich mal fragen, wie wir es mit dem Alter tun können. Und wenn ich ehrlich bin, wenn ich heute entscheiden müsste und jemand das Vertrauen geben müsste mit 22, hätte ich auch wahrscheinlich meine Bedenken. Mhm. Aber es ist so, dass man sich selber eher älter fühlt und reifer fühlt, wie es vielleicht die anderen sehen. Grundsätzlich war es in meiner politischen Zeit eigentlich immer so, dass ich, ohne jetzt die großen Ziele zu haben, auch das immer das Glück hatte, im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein. Und auch von der Bevölkerung, auch auf Gemeindeebene, Landesebene, in der Regel auch enorme Zustimmung erhalten habe, die mir dann auch dann in bestimmte Rollen gebracht haben. Das einzige Mal, wo ich wirklich auch um meine Rolle gekämpft habe, war jene des Gemeindepräsidenten, dort, wo ich mich auch aktiv eingesetzt habe und einsetzen musste, auch im Vorfeld, dass er dann entsprechend gewählt worden ist. Alle anderen haben sich dann irgendwo ergeben. Mhm. Auch die Wahl in den Gemeinderat, Gemeindeausschuss, hat es auch bestimmte Vorzeichen gegeben. Damals war Blaus eine kleine Gemeinde, immer noch, damals waren es noch viel kleiner, hat es regelrecht einen Krieg gegeben innerhalb der Gemeinde. Also zwischen Familienclans, also war dermaßen eine schlimme Situation. Blaus hat man im ganzen Land gekannt. Man hat sich gegenseitig die Stadel angezündet. Man hat das Trinkwasser vergiftet.
Ehrlich?
Also Sabotageakte noch und nöcher.
Warum?
Niemand weiß es so genau. Es ist dann irgendwo ein Konflikt entstanden. Und wie ich immer gesagt habe, so eine kleine Gemeinde ist nichts anderes wie eine große Familie. Mit allen Vor- und allen Nachteilen. Solange man ein gutes Auskommen untereinander hat, ist es ja wunderschön und wunderbar. Aber wenn dem nicht mehr so ist, und wenn es dort einen Konflikt gibt, dann ist es schwer, den wieder rauszubekommen. Wenn mich heute jemand fragen würde, ob ich unter diesen Umständen für einen Gemeinderat kandidieren würde oder Bürgermeister machen, ich würde sagen, nein, danke. Mhm. Aber noch einmal, wenn man jung ist, ist man viel couragierter. Und es hat dann auch einen großen Wechsel in der Gemeinde gegeben, weil die Bürger hatten von den alten Streithennen, entschuldige den Ausdruck, die Schnauze voll. Mhm. Es sind dann eine Reihe von Jungen dann auch in den Gemeinderat gewählt worden und dann plötzlich hat das Ganze wieder eine andere
Dynamik bekommen.
Ich kann mich erinnern an mein erstes großes Interview in der FF damals.
Der
Titel war Die bekehrten Raufbrüder.
Ja.
Das war eigentlich der Titel, der mir eigentlich dann auch gewidmet worden ist, oder uns dann als Gemeinderat. Die Situation war schwierig und wie gesagt, es sind halt Umstände, die dann auch in dem Fall unter Anführungszeichen günstig waren, dass man eine bestimmte Rolle dann auch einnehmen kann.
Das heißt, Sie haben sich das zugetraut, das irgendwie zu befrieden und Ihnen ist auch das Vertrauen geschenkt worden, dass Sie das schaffen könnten.
Also
Sie
sind nicht
und
nur mir,
sicher
nicht nur mir zu verdanken, dass dann am Ende die Dinge sich verändert haben im Dorf und Blaus dann jene Gemeinde wurde mit dem größten Aufschwung im Land. Es ist eine Aufbruchstimmung dann wieder entstanden, die dann das Dorf zu einer neuen Blüte gebracht hat.
weil Sie gesagt haben, Sie waren irgendwie mal zur rechten Zeit am rechten Ort, dass vieles gut geglückt ist. Wo würden Sie denn da Ihre Begabung sehen oder wo haben Sie da ein gutes Händchen, dass doch einiges, jetzt haben wir von der Gemeindepolitik gesprochen, da doch einiges gegangen ist. Welche Eigenschaften haben Ihnen in der Politik genutzt?
Meine große Stärke oder meine besondere Eigenschaft auch als Politiker ist, dass ich gewohnt bin. Und das war für mich auch immer die große Herausforderung, über die Dinge nachzudenken, die Themen zu vertiefen. Beispiel ist sicher mein größter Erfolg in meiner politischen Zeit war die Entschuldung der Südtiroler Gemeinden. Damals war der Rückstand der Verschuldung 1,2 Milliarden Euro mehr als die Summe aller Gemeindehaushalte eines Jahres. Hat die Verschuldung betragen, Tendenz um 100 Millionen steigend. Ich habe dann ein neues Finanzierungsmodell mir erdacht, habe selbst dann nicht mehr ganz gut geschlafen manchmal, weil ich von eigenem Mut dann nicht verlassen hat, aber dann doch irgendwo man sich Sorgen macht, ob das, weil die Rechnung alles so aufgehen wird. Sie ist dann aufgegangen, also die Verschuldung der Gemeinden ist jetzt unter 300 Millionen gesunken. Das war sicher mein größter politischer Erfolg in meiner Zeit, der mir sicher keine Stimmen gebracht hat, aber persönlich eine sehr große Genugtuung und sich einiges im Land auch verändert hat. Mhm. Und das ist eigentlich der Ansporn oder der Anreiz, den man hat. Und das war eigentlich immer meine Stärke, so sehe ich es, die Dinge zu hinterfragen, Konzepte sich zu erdenken und sich nicht auf die anderen unbedingt zu verlassen.
Ja, Sie haben schon einige Reformpapiere auch niedergeschrieben, auch mit Kollegen. Ich kann mich erinnern an Sepp Nuckler und Sie, so in der ersten Phase Ihrer Landtagszeit, wo es viele Papiere gegeben hat, auch für die Partei oder im Sinne der Partei, im Sinne des Landtages. Diese Papiere sind dann aber oft irgendwo
in
einer Schublade
gelandet. Wir leben in einer Demokratie und es entscheiden am Ende Mehrheiten. Und da muss ich immer schauen, ob man für bestimmte Dinge Mehrheiten findet.
Sie wären ja in der Mehrheit.
Ja, aber deshalb bezeichne ich immer wieder, obwohl es natürlich eine wunderschöne Zeit auch war und eine große Ehre auch war, 10 Jahre Landesrat zu sein, mit allen Möglichkeiten, die damit verbunden sind. Aber meine schönste Zeit, das betone ich immer wieder, in meiner politischen Zeit war jene als Präsident des Gemeindeverbandes.
Warum?
Des Rates der Gemeinden. Zum einen, weil es eine tolle Aufgabe war und vor allem, weil er auch sehr viele Freiheiten hatte, die man mir gegeben hat, um eben Beispiel Finanzierungskonzepte und andere Dinge zu erdenken, die man mitgetragen hat. Und vor allem auch war es jene Ebene, wo es am wenigsten Konkurrenz untereinander gegeben hat. Denn es ist halt so, leider, dass je weiter dass man hochsteigt in der Politik, die Freundschaften abnehmen. Und das ist der große Jammer an dem Ganzen. Und die Mitglieder des Gemeindeverbandes und des Rates der Gemeinden werden ja nicht direkt gewählt, sondern indirekt. Und man ist nicht so Konkurrenz untereinander. Und da ist der Umgang ganz ein anderer, aber sehr viel freundschaftlicher wie auf allen anderen Ebenen der Politik. Und das habe ich sehr genossen und spüre das heute noch.
Obwohl Sie ja ganz oben jemanden hatten, der nicht besonders glücklich war, dass Sie Gemeindeverbandspräsident war. Ich erinnere, Altlandeshauptmann Louis Durmwalder, damals Landeshauptmann, da haben Sie ja schon einige Gefechte ausgefochten.
Ja, erstens war es so, dass er nicht sein Wunschkandidat war, als Präsident des Gemeindeverbandes. Zum Zweiten aber meine Rolle dann auch so gesehen, dass er doch gegenüber dem Land recht forscher aufgetreten bin, habe meine Rolle auch darin gesehen, auch die Interessen der Gemeinde entsprechend zu artikulieren und das war man halt nicht gewohnt in diesem Lande. Und ich kann mich noch an eine Episode erinnern, als ich dann gewählt worden bin, dann hat es 2 Monate gedauert, bis ich einen Termin erhalten habe bei Landeshauptmann Durnwalder. Auch damit wollte man, da denke ich, schon einiges mir sagen, indirekt. Das zeigt aber auch, wie wichtig es ist, dass man auch einen Plan B in der Politik hat. Ich kann mich erinnern, als ich dann bei ihm im Büro gesessen bin, das Erste, was mich gefragt hat, du bist Bauer, wie groß ist denn der Hof? Und dann habe ich gesagt, so und so viel Hektar. Und so, dann machst du so und so viel Waggon Äpfel, mal so und so viel Preis, dann hast du den Umsatz. Dann habe ich gesagt, Landeshauptmann, erstens stimmt deine Rechnung nicht und zweitens kann ich mir deshalb leisten, das zu dir zu sagen, was ich mir eigentlich denke. Dann hat er mir mit großen Augen angeschaut. Da ist mir eigentlich bewusst worden, was eigentlich heißt, nicht unbedingt von der Politik abhängig zu sein. und auch meine Rolle einnehmen zu können, ohne dass ich Angst haben muss, Konsequenzen zu erfahren.
Was war dann die Reaktion von ihm?
Wie gesagt, er hat mir mit großen Augen angeschaut.
Und dann ist man zum Gespräch übergegangen.
Ja, genau.
Ich kann mich erinnern, als Sie dann die Funktion abgelegt haben als Gemeindeverbandspräsident, haben Sie auch eine Grundsatzrede am Ende noch gehalten. Und Luis Thunwalder, es hat wieder ein Danke gegeben an den scheidenden Präsidenten, an Sie. Das war schon auch nochmal eine Atmosphäre, wo man gespürt hat, da trennen sich die Wege, aber der eine ist ziemlich froh, dass der andere jetzt da nicht mehr sitzt.
Ja, mit dem habe ich erleben können. Also ich muss vielleicht hier auch noch schon dazu sagen, ich schätze Luis Thunwalder sehr in seiner Zeit als Landeshauptmann, hat er Großartiges geleistet für dieses Land. Aber wir haben halt auch politisch manchmal unterschiedliche Meinungen gehabt. Und wie gesagt, meine Rolle war auch die, die Interessen der Gemeinden zu vertreten und diese auch neue Art der Politik dann irgendwo auch ins Spiel zu bringen. Und das hat halt auch dann zu gewissen Dingen geführt, die halt auch dann vielleicht nicht ideal waren. Ideal in dem Sinne des Umgangs miteinander.
Hat man das dann aber irgendwann zu sehr hoch stilisiert? Sie gegen Luis Thunwalder, Luis Thunwalder gegen Sie, war das irgendwann, hatten Sie das Image Spicken, hat Ihnen vielleicht auch nicht geschadet, aber ist das dann irgendwie, wo Sie selbst dann irgendwie gesagt, ja, so extrem sind unsere Positionen auch nicht, aber...
Nein, sie waren sicher nicht so extrem unterschiedlich. Ja. Und was mich auch überrascht hat, dieses Konzept der Gemeindenfinanzierung, diese Umstellung, dass es funktioniert hat, dass man von einem Jahr auf das andere von der Verschuldung wegkommt, ohne dass jetzt die Gemeinden kein Geld mehr haben für weitere Investitionen. Das hat auch die Unterstützung des Landes gebraucht. Und hier hat es sehr wohl dieses Einsehen auch von Seiten des Landeshauptmannes gegeben, dies dann entsprechend zu unterstützen. Also es ist schon so, dass man dann bestimmte Dinge auch dann gemeinsam weitergebracht hat, weil diese Umstellung ohne das Land und ohne Unterstützung des Landeshauptmanns wäre es nicht gegangen. Dir kann man noch genau erinnern, wo ich gerade mit dem Auto unterwegs war, wo er mich dann angerufen hat, nach einer Sitzung der Landesregierung. Es war eine der wenigen Male, dass er mich angerufen hat, um mir mitzuteilen, dass das Land dies unterstützen wird.
Und dann sind Sie an den Rand gefahren und haben dann mal laut gejubelt.
Ja, so ähnlich.
Aber Sie haben jetzt einige Punkte angesprochen in Ihrer politischen Karriere. Gemeinde, Verbandspräsident, später Landesrat. Und selbst Ihren Mut angesprochen, wo Sie sich heute vielleicht denken würden, wie habe ich das nur auf die Reihe bekommen? So mit
so
Erfahrung.
Ist das, und ob ich heute noch immer
heute.
So hätte, weiß
genau. Sie waren ja, Sie haben ja ganz, oder auch die Medien, wir Medien und die Öffentlichkeit, hat Sie natürlich irgendwann gleich als der Rebell, der Revoluzzer, so in der SVP auch hochstilisiert, sage ich jetzt mal. Und Sie waren einer der wenigen, die sich einfach in der Öffentlichkeit auch getraut haben, von der eigenen Partei heraus kritisch sich zu Wort zu melden. Irgendwann hat das nachgelassen. Die Opposition hat dann ja immer geschimpft, der Schuler, als die hier gestartet, als Bettvorleger gelandet. Wie war da, oder wie ist Ihr selbst da Ihr Eindruck? Sind Sie sich selbst immer treu geblieben? Lässt der Mut oder die Courage mit den Jahren nach? Hängt es von den Rollen ab? Oder tut man Ihnen Unrecht, wenn man sagt, vom Rebell ist nicht mehr viel übrig?
Es hängt sicher von der Rolle ab, weil die Rolle als Landesrat ist natürlich eine andere. Einmal, weil man Möglichkeiten dann hat, auch Dinge umzusetzen. Zum anderen, weil es auch nicht funktionieren könnte in der Regierung, auch wenn man die Arbeit der Kollegen dauernd in Frage stellen würde. Also hier erwartet man sich selber, dass man sich in einen eigenen Fachbereich, in dem man sich doch gut auskennt und hineinkniet und überlegt, die Kollegen in der Regierung auch nicht öffentlich dauernd sich dann einmischen, sondern dass man auch nach außen hin möglichst Geschlossenheit zeigt. Das ist schon mal ganz eine andere Rolle, wie man sie vorher hatte. Und zum anderen ist so, dass man dieses Revoluzertum oder diesen Drang, Dinge zu verändern, in einer anderen Art und Weise dann versucht umzusetzen.
Im eigenen
Bereich. Ich denke jetzt an den Landestourismusentwicklungskonzept, wo man natürlich auch Abstriche machen muss am Ende, dass man es dann auch durchbringt. Doch sind das neue Weichenstellungen, wo man, bin ich überzeugt, in Jahren dann vielleicht ein Wert dann sehen wird.
Zum Beispiel?
Dann die, wo, den
aber Landes- kurz, wo glauben Sie, dass man in ein paar Jahren den Mehrwert sehen
ja, dass würde? Man hier die Karten jetzt, wenn man so sagen darf, neu mischt, mhm. dass man diese Obergrenze jetzt eingezogen hat. Ich weiß, von manchen waren die Erwartungshaltung andere. Man hat das vielleicht falsch interpretiert, wo das nie so, das nie Bettenstopp mhm. genannt, weil man davon dann ausgeht, dass es kein neues Bett mehr geben wird. Ich habe immer wieder gesagt, es gibt eine Obergrenze und es gibt vor allem die erworbenen Rechte, die wir nicht über Nacht den Menschen nehmen können. Erstens wäre das politisch nicht korrekt und zweitens würde es auch vor keinem Gericht standhalten, dass wenn jemand jetzt schon ein Projekt im Laufen hat, eine Zone ausgewiesen bekommen hat, dass man über Nacht sagt, das darfst du jetzt hier nichts mehr machen.
Deswegen ja, spürt man im Moment weniger die Obergrenze,
genau,
sondern eher die keine Grenze.
Genau, aber die waren alle schon, wenn man so sagen darf, in der Pipeline, das waren alle schon in Entwicklung und wir haben die auch beschränkt auf diese mhm. 4 Jahre. Vorher hat es diese Beschränkung auch nicht gegeben. Das heißt, was man diese Geduld braucht, diese Reform ist zu spät gekommen. Mhm. Die hätte man eigentlich vor Jahren vorher schon machen müssen, weil in den letzten Jahren sehr vieles noch an Zonen ausgewiesen worden ist, an Betrieben genehmigt worden ist, die jetzt erst dann verwirklicht werden. Und es hat eigentlich in den letzten Jahren noch einmal enormen Aufschwung genommen, den man eben nicht von heute auf morgen abbremsen hat können.
Das ist ja und dann das Frustrierende oft in der Politik. Man ja, trifft Entscheidungen und weiß, wahrscheinlich wird das erst in 5 Jahren, wo ich schon lange nicht mehr bin.
Es ist so, in der Politik gilt die Regel, was richtig und falsch entscheidet, immer erst die Zeit. Mhm. Und die Zeit muss man den Entscheidungen danach lassen. Und es ist halt auch so, dass die Zeit ja niemand mehr gibt. Alle erwarten sich die Veränderung von heute auf morgen. Und auch, dass man die entsprechenden Resultate sieht, dem ist aber nicht so. Mhm. Ich habe immer in meiner Zeit auch dieses Landwirtschaftskonzept 2030, das Landwirtschaftstourismusentwicklungskonzept, die Waldagenda, Strategien erarbeitet, die doch Weichenstellungen sind. Jetzt muss man schauen, wie das Ganze dann umgesetzt wird. Aber gerade bei Landwirtschaft hätte mir persönlich auch mehr Unterstützung erwartet. Denn wir müssen einfach auch in der Landwirtschaft erkennen, dass wir Grenzen erreicht haben, auch in Bezug auf die, nicht nur jetzt Entwicklung der Landwirtschaft, aber auch in Bezug auf die Akzeptanz in der Bevölkerung. Es gibt auch viele neue Erkenntnisse, gerade jetzt was die Umwelt oder die Qualität der Böden und so anbelangt, wo wir einfach neue Weichenstellungen brauchen. Es hat es in der Vergangenheit ja gegeben, viel größere Weichenstellungen noch, die man auch mitgetragen hat. Und am Ende sind wir wieder heute sagen, denken wir die Umstellung auf die integrierte Produktion, damals sehr umstritten, mhm. heute eine der großen Errungenschaften mhm. der letzten Jahrzehnte. Nur sind jetzt weitere Schritte zu machen, zu denen man eigentlich kaum mehr den Mut findet. Und das finde ich jammer schade, das sage ich nicht nur als mhm. Politiker, sondern auch als Bauer, dass man jetzt einen neuen Schritt braucht, auch um die Landwirtschaft nach vorne zu bringen und auch, es geht auch ums Überleben der Landwirtschaft und um die Perspektiven der Landwirtschaft. Ich bin auch hier von der Bauernjugend enttäuscht, dass man hier das nicht stärker auch sieht und mitträgt, dass sie müssten ja eigentlich jene sein, die jetzt sagen, so, jetzt müssen wir das anpacken, es braucht jetzt Veränderungen, ohne jetzt die Landwirtschaft als solche in Frage zu stellen. Mhm. Immer im positiven Sinne, dass man die Herausforderungen, vor denen man steht, erkennt, darin eine Chance sieht, denn wir müssen anders sein wie die anderen Teile der Landwirtschaft in Europa, in der Welt, weil wir hier in einer kleinstrukturierten Landwirtschaft eigentlich diesen Mehrwert, einen Mehrwert brauchen, den wir auch entsprechend kommunizieren können.
Das ist ja oft das Problem an Veränderungen grundsätzlich. Veränderungen mag niemand gerne, weil sich da irgendetwas verändert von einem bequemen Leben, das man hat oder von einer Komfortzone, wo man drinnen steckt. Sie sprechen jetzt von der Landwirtschaft. Aber trotzdem braucht es Menschen, die den Mut haben, trotzdem diese Veränderungen anzustoßen. Und zurzeit, Sie haben es angesprochen, fehlt ein bisschen auf beiden Seiten. Also der Wille und der Mut, Veränderungen wirklich zu entscheiden. Und auf der anderen Seite eben der getragene Wille von der Bevölkerung, das auch mitzumachen. Also sicher. Ist ein bisschen, ja, die Gesellschaft als solche ist da ein bisschen gemütlicher geworden.
Auf alle Fälle. Und es ist auch so, wenn Entscheidungen nicht mitgetragen werden, dann wird es schwierig, auch politisch schwierig, das zu überleben.
Aber
wir haben einiges federn lassen müssen, auch weil er vielleicht manchmal zu mutig in dem Sinne war, ich will es nicht behaupten, dass alles, was ich gesagt habe oder die Ideen, die ich hatte oder habe, jetzt unbedingt die richtigen sind. Aber es war immer mein Ansatz, von dem, was ich überzeugt bin, das auch versuchen, dann weiterzubringen. Da muss man schauen, dass auch das entsprechend dann mitgetragen wird. Ich glaube, wir waren auch auf einem guten Punkt in der Landwirtschaft, gerade auch im Bereich Obst und Weinbau, wo wir dann versucht haben, verschiedene Arbeitsgruppen, die Gesellschaft, die Umweltverbände mit einzubeziehen. Wir hatten auch, bin ich noch voll überzeugt, ein tolles Konzept ausgearbeitet, das auch wissenschaftlich begleitend zu machen. Und plötzlich kippt dann die Stimmung, aus welchen Gründen auch immer, und dann hast du keine Chance mehr, dem noch gerecht werden zu können. Weil es sich dann plötzlich im Hintergrund Dinge bewegen, wo man sich dann einfach schwer tut, dass es dann auch noch mitgetragen wird.
Sie haben davor gesagt, Sie hätten sich oft mehr Unterstützung gewünscht. Von wem?
Sicher von innerhalb der Landwirtschaft, aber auch auf politischer Ebene.
Sie sagen ja zu wenig innerhalb der Landwirtschaft Unterstützung. Der große Player ist natürlich der Südtiroler Bauernbund. Warum hat das nie funktioniert, Beziehung zwischen euch?
Ja, nicht funktioniert. Ich glaube schon, dass man dann viele Dinge auch wieder gemeinsam gesehen hat, aber das ist vielleicht auch, dass nach einer langen Ära Dürnwalder man es und das viele als Wohltun gesehen haben, dass jetzt solche kommen. Landeshauptmann, jetziger Herr Kompatscher und auch ich, die jetzt nicht von einer Lobby unterstützt werden, die jetzt von außen kommen, aber im Laufe der Zeit entwickelt sich das auch zum Nachteil, wenn man keine Hausmacht hat. Das ist natürlich aufreibend. Und auch so wie der Bauernbund, der kämpft um seinen Einfluss und sieht es nicht gerne, wenn ein Landesrat da ist, der seine eigene Meinung hat und nicht zwangsläufig jene des Bauernbundes vertretet. Aber das widerspricht eigentlich meinen Grundsätzen, für die ich für die Politik gelebt habe und lebe. Und es gibt natürlich automatisch Konfliktsituationen.
Gibt es eigentlich, weil man sie jetzt von außen zumindest lange kennt, weil sie eben viele Funktionen hatten im Laufe ihres politischen Lebens, und dann neigt man irgendwann dazu, ah ja, den Schuler, den kennt man ja, weiß man ja, wie der tickt, und den hat man dann auch irgendwo eingeordnet. Würden Sie sagen, es gibt einige Seiten an Ihnen, die man nach so vielen Jahren immer noch nicht kennt oder unterschätzt?
Es ist so, dass man eine Politikerin, einen Politiker wirklich kennt, um auch zu sagen, dem gebe ich jetzt das Vertrauen, weil ist natürlich schwierig, weil man die Menschen in erster Linie oberflächlich erkennt und vor allem Wahlen über Emotionen auch entschieden werden. Man muss bei den Wahlen nicht nur den Kopf der Wähler erreichen, sondern auch den Bauch. Wir erleben jetzt wieder die Zeiten der Populisten, die es sehr gut verstehen, den Bauch der Menschen zu erreichen, Emotionen zu wecken für ihre Ziele, für ihre persönlichen, aber auch für ihre politischen Ziele. Politik und Parteien leben auch von Hoffnungsträgern. Die Halbwertszeit von Politikern wird immer kürzer. Dass man diese Hoffnungen nicht erfüllen kann, die in einem gesetzt werden, damals 2013 mit 31.000 Stimmen, war man schon bewusst, dass man hier...
Es kann nur mal abwärts gehen.
Es kann nur mal abwärts gehen, aber auch diese Hoffnungen nicht erfüllen kann. Ich habe immer wieder ein Beispiel gebracht. Da war ich mit dem jetzigen Landeshauptmann, Arno Kompatscher, im Zuge des Wahlkampfes 2013 unterwegs. Wir sind dann in einem Gasthaus eingekehrt. Wir zwei hatten dann einen riesen Gaudi mit uns zwei und dann Fotos gemacht. Und dann haben sie gesagt, ja, und die Straße vor ihrem Haus ist so lange schon, dass die jetzt nicht asphaltiert worden ist. Und jetzt, wenn wir sind, dann sind sie überzeugt, dass es dann so weit sein wird. Ob die mittlerweile asphaltiert ist worden, weiß ich jetzt nicht. Aber man sieht dann auch, die Erwartungshaltung in so einfachen Dingen, dass man sagt, mein persönliches Problem werden die jetzt lösen. Aber das ist unmöglich. Zwangsläufig gibt es Enttäuschungen und dann gibt es wieder neue Hoffnungsträger, die wieder Erwartungshaltungen wecken, die dann auch wieder nicht alle erfüllen werden können.
Aber wie sind Sie umgegangen mit der Rolle als Hoffnungsträger? Ist einem das egal? Muss man da drüber stehen? Das kann man ja auch nicht weglegen?
Nein, man muss sich auch dessen bewusst sein, dass es so ist, dass man einen Preis dafür bezahlen wird müssen. Man glaubt zwar immer noch, eine bestimmte Naivität bleibt dann doch bis zum Ende auch erhalten. Und dann denkt man doch immer wieder, dass man doch manche Dinge, die man auch denkt, weitergebracht zu haben, dass man die auch dann vermitteln kann. Aber dem ist nicht so.
Aber
nur sehr begrenzt.
Aber nochmal zurück, was weiß man von Ihnen nicht, was aber gut wäre zu wissen? Selbst nach all diesen Jahren, etwas, wo man ihnen Unrecht tut, weil man es eben so einschätzt, oder eine Eigenschaft, die man noch nie irgendwie mit ihnen verbindet, obwohl sie das ja eigentlich auszeichnet. Wo kennt man den Arnold Schuler nach über 40 Jahren Politik immer noch nicht?
Ja, sicher die lockere Seite. Jetzt ein bisschen bekannt geworden mit der Witzemeisterschaft letztes Jahr in Sandhain. Oder auch die Hobbys, Malen, Zeichnen, solche Dinge, die natürlich niemand, kaum jemand sieht und auch nicht sehen kann, weil sie ja den Menschen Arnold Schuler ja kaum kennen.
Sie haben jetzt einen Punkt angesprochen, Sie haben von Menschen gesprochen und von Politikern. Und das ist eigentlich traurig, wenn man das so abkoppeln muss. Schafft man das, Mensch zu bleiben?
Man glaubt es schaffen zu können, aber gibt es einfach Abstriche. Einmal in Bezug auf den Freiraum, den man hat. Meine Mitarbeiter haben ausgerechnet, als Landesrat hatte ich eine 100-Stunden-Woche im Schnitt. Kann man sich ausrechnen, wie viel oder wie wenig da übrig bleibt für andere Dinge. Also ob das Freizeit,
Familie,
aber vor allem auch Freundschaften anbelangt, dass man da viele Abstriche machen muss. Und die Politik insofern verändert, dass man manchmal dann wirkt wie ein zerstreuter Professor, weil man die Gedanken vielleicht schon irgendwo noch hat von einer Versammlung, aus der man kommt, beziehungsweise auch mit Themen, mit denen man sich zu beschäftigen hat. Und man überrascht sich dann selber oder man merkt natürlich das Umfeld, dass man dann Situationen hat, in denen man einfach anders reagiert, wie man es im Normalfall eigentlich machen würde.
Wie würden Sie den privaten Arnold Schuler bezeichnen?
Ja, sich selber zu bezeichnen ist etwas schwierig, das muss man dann auch ein bisschen anderen überlassen, die mich gut kennen. Sicher viel gelassener, wie es einmal war, auch mittlerweile mit sehr viel Erfahrung, sehr viel Wissen, das ich jetzt auch mir erworben habe in den Jahren auf verschiedenen politischen Ebenen. Und das finde ich jetzt sehr spannend für mich persönlich, die Dinge jetzt auch ein bisschen niederzuschreiben, aufzuarbeiten, diese Zeit in der Politik, also wie sich die Politik verändert hat, wie sich die Gesellschaft verändert hat, wie sich die Parteienlandschaft verändert hat, in der Weltgeschichte in relativ kurzer Zeit. Mir macht das jetzt momentan große Freude, mich das daheim auch jetzt von mich aufzuarbeiten, diese Entwicklung.
Aber haben Sie das in all Ihren Jahren nebenbei schon getan, so ein bisschen niedergeschrieben, was los war, wie es Ihnen geht, auch in diesem politischen
Geschäft? Ja, vielleicht zu wenig, weil man einfach auch nicht die Zeit und die Muße dazu hat. Du befindest dann irgendwo auch in einem Hamsterrad, ob du willst oder nicht. Das ist auch die Erwartung so, wenn bei uns hier, das habe ich auch festgestellt, in anderen Regionen Italiens oder auch in Bundesländern in Österreich ist es nicht so wie bei uns, dass ein Landeshauptmann oder ein Mitglied der Landesregierung so viel draußen ist bei den Veranstaltungen. Die Erwartungshaltung ist bei uns groß, dass, um sie überspitzt zu formulieren, bei einer Einweihung von öffentlichen Dixi-Klo die halbe Landesregierung aufmarschiert, kostet enorm viel Zeit und Kraft, das auch entsprechend zu bewerkstelligen. Und es fehlt dann die Zeit, in der man sich dann zusammensitzen kann, nicht nur für sich selber reflektieren kann, aber vor allem auch sich mit den anderen Regierungsmitgliedern zusammensitzen kann oder mit anderen interessanten Menschen. Deshalb habe ich jetzt auch wieder das Blauser Forum wieder ins Leben gerufen, um auch Dinge kontrovers zu diskutieren, aus denen man sehr viel lernen kann. Und das sollte eigentlich eine Hauptaufgabe auch der Politik sein, aber es kommt bei uns zwangsläufig viel zu kurz.
Das heißt, Sie haben das auch nicht geschafft in Ihrer Zeit als Landesrat. Ein bisschen weniger Veranstaltung, ein bisschen mehr Reflexion, weil man da in diesem Hamsterrad drinnen ist und fast nicht auskommt, oder?
Sie haben es auch nicht geschafft. Ich war sehr viel unterwegs, also fast jeden Abend, vielfach Samstag, Sonntag. Trotzdem hat man immer noch den Vorwurf gehört, zu wenig Prozent draußen. Es ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, dass man sich die Zeit nimmt und Zeit nehmen kann, sich zusammenzusitzen und über bestimmte Dinge in Ruhe sich zu unterhalten. Und jetzt habe ich einige solche Anhörungen jetzt auch erlebt im Landtag, die doch sehr spannend sind, Tourismus, wo auch alle Beteiligten gesagt haben, es war für sie auch sehr lehrreich, einen ganzen Tag Zeit zu nehmen, auch die Dinge kontrovers, verschiedene Positionen sich anzuhören. Das ist enorm wertvoll. Und diese Zeit, leider Gottes, findet man bei uns kaum.
Das ist eigentlich traurig.
Ja, ist so. Aber das ist auch die Art der Politik, wie man sie jetzt halt in Südtirol mittlerweile so gewohnt ist.
Wie würden Sie denn das politische Geschäft in ein, zwei Sätzen beschreiben, das aktuelle politische Geschäft?
Sehr interessant, sehr viele Möglichkeiten, aber auch mühsam, herausfordernd und vor allem auch, so wie jetzt nicht nur jetzt Südtirol, sondern auch das Umfeld sich jetzt darstellt, Trump, die Situationen in der Ukraine, auch in Israel, Palästina und so weiter, schon ja, beeindruckend.
Aber sehr, sehr schnell. Also man kommt ja gar nicht mehr mit
manchmal. Sehr schnelllebig, auch die Entwicklung hier in Europa, auch der Populismus, der wieder aufflammt. Und wenn der entsprechende Humus da ist, weil es bestimmte Unsicherheiten gibt, die es zuhauf gibt, wirtschaftliche Krisen, viele Menschen, die sich nicht mitgenommen fühlen, auch zu Recht vielfach, diese vielen Unsicherheiten, das ist einfach wieder ein Humus für Populismus. Und das merken wir jetzt in ganz Europa und der ganzen Welt mittlerweile wieder, was es bewirkt und bewirken kann, wenn auf der anderen Seite es Politikerinnen und Politiker gibt, die das extrem gut nutzen können, wachgewaltig sind, auch dann die neuen Medien auch entsprechend gut nutzen können, um die Menschen mit Schlagworten zu erreichen, mit dem entsprechenden Effekt.
Aber muss man das nutzen können heutzutage als Politiker, die ganzen sozialen Medien, um entsprechend noch irgendwie Teil von dieser Blase sein zu können?
Das große Problem ist ja, dass diese sozialen Medien so aufgebaut sind, dass man Botschaften relativ kurz hinüberbringen muss und Realpolitik bzw. Regierungspolitik lässt sich nicht in wenigen Worten populistisch darstellen. Sehr viel geeigneter für solche, die das nutzen, um gegen die Regierung, gegen bestimmte Trends eben entsprechende Nadelstiche zu setzen. Und das ist das große Problem.
Ja, und nicht vorkommen ist auch schwierig. Also ein bisschen muss man da trotzdem als Politiker auch Teil davon sein, sonst kommt man nicht vor, sonst existiert man ja fast nicht.
Teil davon, aber man sieht ja, wie manche Parteien, auch bei uns, aber vor allem im Ausland, die es ja massiv genutzt haben, früh erkannt haben, das Potenzial, das in diesen sozialen Medien steckt und einen Hauptteil ihrer politischen Arbeit auch in Deutschland genau in diese Art der Arbeit stecken.
Sie sind ja, wenn man Ihnen jetzt so zuhört und über die Jahre beobachtet hat, Sie sind ein durch und durch politischer Mensch. Haben Sie das von zu Hause aus mitbekommen? War da auch schon ein sehr viel politischer Hintergrund?
Na, überhaupt oder? Nicht. Im Gegenteil. Mhm. Aber es hat sich einfach so, ist natürlich auch Charaktersache. Und auf der anderen Seite einfach hat das Leben und die politische Zeit einfach so ergeben. Aber war auch festgestellt, und es war auch eine Erkenntnis, aber das weiß man auch, dass sich die Menschen von der Politik erwarten, dass man ihnen die Wahrheit sagt, aber vielfach will man sie gar nicht hören. Beispiel das Thema Wolf, wo ich auch meine Strategie hatte, so ähnlich wie wir sie ja mit den Abschüssen, Murmeltier, Steinböcke erlebt haben, dass man versucht hat, einen anderen Weg zu gehen, also nicht den Weg mit der Brechstange, sondern auch den Weg der Verhandlungen mit der ISPRA und so weiter und doch große Erfolge auch eingefahren haben, dass jetzt die Abschüsse von Momenten und Steinböcken überhaupt kein Thema mehr sind. Ähnlich hätte ich es mir vorgestellt, auch bei den Großraubtieren, auch immer wieder ermahnt, dass wir auch in Bezug auf den Herdenschutz, auch wenn es in vielen Bereichen nichts bringen wird oder wenig bringen wird, dass man doch es zeigen muss, dass man es versucht hat. Weil immer wieder auch von Seiten der ISPRA hat man mir gesagt, wir würden dir gerne helfen, aber du musst mal was liefern. Was hätte ich liefern sollen? Mhm. Und das ist das große Problem, dass man dann, und ich hier immer versucht habe, auch der Bauernschaft zu erklären, schau, der Wolf wird präsent bleiben, zu meinen. Das heißt, wir müssen darauf reagieren. Auf der anderen Seite, um auch Ziele zu erreichen, müssen wir auch zeigen, dass wir uns selbst bemühen. Das war meine Philosophie.
Das wollte man nicht hören.
Das wollte man nicht hören.
Man wollte einfach abschießen.
Ja, und hätte mir leichter getan, aber es war nicht nie auch mein Charakter, das wird es nie sein, mir hinzustellen und das Blaue vom Himmel zu versprechen und als Polterer aufzutreten. Ich weiß, es wäre viel besser angekommen in der Bauernschaft, aber es war nie meine Art der Politik zu machen und es wird auch nie sein.
An welchem Punkt sind wir heute, wenn Sie jetzt wieder auf die Diskussion ein bisschen außerhalb vom Zaun schauen? Die Debatte geht ja weiter bezüglich Wolf und Maßnahmen und so weiter.
Es wird das eintreten, dass man eigentlich seit Jahren jetzt kommen erzählen, dass es einen bestimmten Druck brauchen wird, bis es dann auch auf hoher politischer Ebene Einsehen geben wird. Das scheint jetzt dann doch dieses Einsehen gereift zu sein, dass man auf europäischer Ebene reagiert, jetzt hoffe ich auch auf römischer Ebene und das habe ich vor Jahren gesagt, wir sehen, es wird dann im Laufe der Jahre es auch nicht nur eine punktuelle Entnahme also vom Problemtieren geben können, sondern es wird auch dann nicht morgen, aber übermorgen auch eine Regulierung möglich sein.
Das Thema wird uns noch eine Weile beschäftigen. Da wird man wahrscheinlich nicht drum herum kommen, dann noch öfter zu diskutieren.
Aber ich habe jetzt feststellen dürfen, nachdem ich jetzt nicht mehr Landesrat bin und für diesen Bereich zuständig, dass zumindest in der Presse ist anscheinend der Wolf den Appetit auf die Schafe verloren hat.
Es gibt ihn nicht mehr. Warum glauben Sie, ist das so?
Na, weiß ich nicht, da müsste man andere fragen.
Das ist einfach nur eine Beobachtung Ihrerseits.
Das ist auffallend. Einmal haben tatsächlich die Risse deutlich abgenommen. Und es wäre ja interessant gewesen, und auch dagegen hat man sich immer gestreut, das auch Wissenschaftler zu untersuchen, um auch jetzt zu verstehen, warum ist es so, diese Zusammenarbeit, diese im Interesse aller gebraucht hätte, nie gegeben hat.
Mhm. Herr Schuler, wir machen ein kurzes Zwischenspiel. Und ich bitte Sie, kurz zu antworten. Das heißt kurz, das heißt ein Satz, zwei Sätze. Und Sie vervollständigen einfach den Satz, den ich nenne. Meine erste Erinnerung an Louis Durnwalder.
Ich muss jetzt lange zurückdenken. War eine Einweihungsfeier in Blaus, wenn ich es noch richtig im Kopf habe.
In der Politik vermisse ich?
Das Miteinander und die Freundschaften.
Ein Satz zum Tourismus in Südtirol.
Sicher einer der großen Erfolgsfaktoren in unserem Land, der aber Grenzen erreicht hat.
Ich bin bei der SVP, weil?
Weil ich mir doch noch am wohlsten fühle, beziehungsweise es so ist, dass dieser Partei in dieses Land sehr, sehr viel zu verdanken hat.
Ich würde gerne für einen Tag das Leben einnehmen von welchem Politiker oder von welcher Politikerin? National, international, Südtirol?
Na, Trump sicher nicht. Ich fühle mich in meiner Rolle wohl.
Ehrlich, Sie würden ja nicht mal in eine andere schlüpfen wollen, so aus Neugierde?
Wenn ich ehrlich bin, nein.
Okay, gut. Ich bin froh, nicht mal Landesrat zu sein, weil?
Eine andere Lebensqualität mittlerweile wieder habe. Es ist mir nicht leicht gefallen, hätte gerne noch einmal 5 Jahre angehängt, muss ich ja zugeben. Aber jetzt merke ich erst, was vorhin los war und die Lebensqualität ist jetzt wieder eine andere geworden.
Warum braucht die SVP eine Mitte?
Weil sie diese verloren hat. Man hört das nicht gerne, ich weiß es. Dadurch, dass die Fraktion jetzt so klein geworden ist, dass sie hier bestimmte Interessen immer stärker durchsetzen, großes Gewicht haben in der Partei und dieses Denken der Mitte, dass wir verantwortlich sind, der gesamten Gesellschaft gegenüber, kommt leider Gottes oft zu kurz.
Im Gegensatz zu Arno Kompatscher bin ich?
Eine schwierige Frage. Nicht Landeshauptmann.
Mit welchem Mitglied der Landesregierung könnte man wohl am ehesten einen vergnüglichen Abend verbringen?
Mit Landesrat Messner.
Welcher bedeutende Satz über den Bauernbund muss unbedingt noch gesagt werden?
Dass Sie im Interesse der Landwirtschaft die Dinge nicht überspitzt bringen sollten.
Das letzte Mal so richtig politisch geärgert habe ich mich
mit den Entscheidungen des Gesetzgebungsausschusses in Bezug auf das Gesetz, auf die Wohnbaureform und Reformrahmenordnung.
Stadelgesetz.
Genau.
Die größte Herausforderung unserer Zeit?
Den Wohlstand zu sichern und den Menschen das Gefühl geben, dass sie ein Teil davon sind und mit profitieren können.
Das Tolle an Landtagssitzungen ist?
Beinahe hätte ich gesagt, dass ich sie leiten darf.
Können Sie gerne antworten. Ja,
die doch manchmal spannenden Diskussionen auch, ist nicht immer so. Manche Themen sind halt eher vielleicht auch für Zuschauer langweiliger, aber sind doch spannende Diskussionen, auch die stattfinden im Landtag und so soll es auch sein.
Was ich der Vita-Abgeordneten Renate Holzheißen immer schon sagen wollte, auch im Plenum?
Ja, dass sie die Dinge etwas offener sehen sollte.
Dankeschön für das Mitspielen.
Gerne.
Herr Schuler, weil ich davor gefragt habe, eigentlich, es kommen Sie aus einem nicht politischen familiären Umfeld. Wie kann man sich Ihre Kindheit vorstellen?
Sicher so. Und ich habe jetzt oft nachgedacht, dass ich eigentlich das Glück hatte oder habe. Oder meine Generation wird wahrscheinlich jene sein, die in der Geschichte, nicht nur unseres Landes, sondern generell den größten Aufschwung Wirtschaftlern und im Sinne des Wohlstandes miterleben durfte. Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, wir hatten bis ich 12, 13 Jahre alt war, nur ein Plumpsklo zu Hause, also die erste Dusche, WC mit Wasserspülung hat es dann erst danach gegeben. Auch die Kost war relativ einfach, also 5 bis 6 Mal abends Mousse. Auch sonst das, was halt auf dem Hof produziert worden ist, also relativ bescheiden. Und wenn man sich jetzt die Entwicklung anschaut, auch jetzt in der heutigen Zeit, da war der Sprung enorm. Die Frage ist jetzt eher ein Halten können für die nächsten Generationen dieses Wohlstandes als ein noch weit rausbauen.
Aber es war immer eine Obstlandwirtschaft?
Nein. Also ursprünglich war es in erster Linie ein Viehbetrieb mit Obstbau und dann ist immer mehr dann umgestellt worden und als ich dann den Hof übernommen habe, ich habe meinen Hof den Blaus von meiner Tante bekommen, die nicht verheiratet ist und kinderlos und dann habe ich dann endgültig dann auf Obstbaubetrieb umgestellt. Mittlerweile ein Betriebsleiter zu Hause, der das Ganze vorzüglich schaukelt, als wäre sein eigener Hof. Das hat auch sehr viel Freiheit gegeben, weil das ist auch nicht ganz leicht. Als Bürgermeister ist es noch gut vereinbar gewesen. Als Bürgermeister einer kleinen Gemeinde, Bürgermeister sein und zugleich auch auf den Hof arbeiten. Oder als ich dann Präsident des Gemeindeverbandes geworden bin, habe ich meinen Betriebsleiter anstellen müssen. Und auch dann hat es geheißen, loszulassen, weil es bringt nichts, wenn man sich dauernd dann einmischt und dem
obwohl
jeden Tag sagt,
ist.
Erstens ist man selber dann dauernd, hat man den Druck, weil man, und was passiert jetzt zu Hause? Und das ist auch nicht angenehm für die betroffene Person. Der muss auch selbstständig dann irgendwo entscheiden können. Auch da musste man loslassen.
Das heißt, Sie können loslassen?
Auf alle Fälle.
Nochmal zurück, das heißt, Sie waren, wenn Sie den Hof geerbt haben, dann waren Sie wahrscheinlich, Sie haben noch Schwestern oder?
2 Schwestern.
Ältere?
Nein, Jüngere.
Jüngere. Wie war es zu Hause mit Vater, Mutter? Wer hat Sie da am meisten geprägt? Was würden Sie heute sagen?
Sicher ist so, dass als kleiner Bub der Vater eine entscheidende Rolle spielt. Mein Vater war nicht immer ganz einfach, aber ich habe es auch bei seiner Beerdigung, als ich dann nach da oben zurückgeblickt habe, gesagt, wie dankbar, dass ich ihm bin, auch für all das, was ich auch an Handwerklichem gelernt habe. Mein Vater war hier sehr, sehr geschickt mit allem, was mit Handwerk zu tun hatte, bis jetzt Maurerarbeiten waren, Tischlerarbeiten, Zimmerholz, also grundsätzlich Holzarbeiten, aber auch Dinge zu reparieren. Und das hat mich als kleiner Junge immer beeindruckt, habe gerne mitgemacht und habe sehr viel auch von dem profitiere ich heute noch, auch sehr viel an handwerklichen Geschick und Anführungszeichen gelernt, das doch auch für mein ganzes Leben noch wertvoll war.
Und die Mutter? Was hat sie welche Rolle gespielt?
Die Mutter war eher die, ihr Traum wäre immer gewesen, hat sie gesagt, Lehrerin zu werden, hat sich damals halt unter den damaligen Umständen auch nicht so ergeben, war immer jene, die gerne gelesen hat, sie hat mit Dingen beschäftigt, ja, diesen Teil habe ich dann von ihr gehört.
Was wollten Sie als kleiner Junge werden?
Als ganz kleiner Junge kann man erinnern, bin ich mal gefragt worden, ich glaube, war noch in der Kindergartenzeit, aber gesagt, entweder Lehrer oder Stadtpolizist, wieso auch immer.
Jetzt sind Sie eine Mischung aus beiden.
Ja, wahrscheinlich.
Und dann später als Jugendlicher, oder haben Sie, gut, das war dann relativ.
Nein, klar. Also für mich war es relativ klar, dass ich Bauer werden werde, bei einer Landwirtschaftsschule besucht. Das andere hat sich einfach dann so ergeben, war aber nie geplant. Der Plan war, den Hof zu bearbeiten und ganz normal Bauer zu machen.
Weil Sie jetzt ein paar Mal Freundschaften in der Politik angesprochen haben. Sie haben ganz zu Beginn erwähnt, je höher, dass man raufkommt, die politische Karriereleiter, umso schwieriger wird das, umso dünner wird das mit den Freundschaften. Ist das überhaupt möglich, in der Politik Freundschaften zu finden, zu schließen?
Es ist insofern schwierig, weil mit jeder Ebene, die ich auch gewechselt habe, ändern sich auch Freundschaften, weil als Gemeindepräsident hat man die Freundschaft in erster Linie im Kreise der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, mit denen hat man am meisten Kontakt. Dann wird man in den Landtag gewählt und vieles von dem geht dann zwangsläufig verloren. Also mit jeder Ebene, die man wechselt, ändern sich auch, sagen wir, diese zwischenmenschlichen Beziehungen. Und je weiter, dass man nach oben geht, desto stärker nimmt es ab, dass man auch sich aufeinander verlassen kann. Und hat auch mit unserem Wahlsystem zu tun, dass das Vorzugsstimmensystem, dass die Wählerinnen und Wähler sich sehr schätzen, weil sie den Sepp und den Franz und wem auch immer wählen können. Aber somit wird es aber nie zum Mannschaftssport. Man wird nie zu einem Team. Und das ist ein Jammer. Und die wirklichen Freundschaften, ich weiß auch, Luis Thurnwald hat es mal so gesagt, erkennt man dann nach der politischen Zeit, wie viel oder wie wenig dann noch übrig bleibt. Und ich merke auch, und das ist sicher eine der Schattenseiten, dass man jetzt, wo ich jetzt mehr Zeit wieder habe, dass vieles an Freundschaften verloren gegangen ist, weil man einfach auch nicht die Zeit gehabt hat, auch an Freundschaften noch aus der Jugendzeit oder aus der Zeit vor der Landespolitik, die einfach verloren gegangen sind, weil man sich auch kaum mehr gesehen hat, sehen konnte. Und über die Zeit, schade, aber das muss man sich einiges jetzt wieder neu aufbauen.
Haben Sie da gemerkt, wo ja, 1,5 Jahren, als Sie nicht mehr Landesrat wurden und quasi die Macht oder ein Teil der Macht von Ihnen abgefallen ist, haben Sie da auch nochmal gespürt, dass gewisse Menschen jetzt kein Interesse mehr an Ihnen haben, weil sie eben nicht mal eine gewisse Machtposition innehaben?
Und das ist ja auch ein bisschen das Problem, dass man eigentlich schon vorher davon ausgehen musste. Dass man nicht davon ausgehen darf, dass alle, die jetzt einem und Anführungszeichen schön tun, auch dann wirklich deine Freunde sind.
Aber eines ist Wissen und 10 Jahre lang diese
so
Funktion
ist es.
Zu haben.
Und es gibt auch sicher einige Enttäuschungen, wo man gedacht hat, ja, es wirklich ehrlich gemeint ist und am Ende hört und sieht man dann nichts mehr. Aber das ist auch Teil dieses politischen
Geschäfts. Das heißt, das hat Sie nicht überrascht und mit dem können Sie gut umgehen und leben.
Ja, das ist so. Aber weil ich schon nicht davon ausgegangen bin.
Weil Sie vielleicht davor schon einige andere Erlebnisse hatten in diesem Bereich, um zu wissen, ja, Freundschaften kommen und gehen.
Und umso mehr freut es einem, wenn bestimmte Personen mal etwas hören lassen oder dass man noch eingeladen wird. Und muss halt feststellen, dass dort, wo man doch sehr gute Beziehungen, sehr gute Kontakte gehabt hat und glaubt, etwas auch gemeinsam bewirkt zu haben, dass man dann plötzlich von einem Tag auf den anderen nichts mehr hört.
Und wo sind Ihre politischen Feinde, wenn Sie denn welche
haben? Politische Feinde, glaube ich, habe ich keine. Von jeher schon zu Mitgliedern, also Kolleginnen und Kollegen anderer Parteien, gute Kontakte
gepflegt. Feinde hat man meistens in der eigenen Partei.
Wieso? Zumindest muss man doch am meisten aufpassen auf die langen Messer. Mir war das immer wichtig, ist nicht bei allen so, dass man bei Kolleginnen und Kollegen nicht nur die Politikerinnen und Politiker sieht, sondern auch den Mensch dahinter. Das war mir immer wichtig. Bringt dann auch manche Enttäuschung mit sich, dass andere nicht so sehen. Weil manche Dinge könnte ich gar nicht dem anderen unter Anführungszeichen antun, weil ich weiß, das trifft ihn auch menschlich und persönlich. Aber es ist auch Charaktersache.
Das heißt, da haben Sie zu wenig, ich nenne es jetzt mal Kaltschnäuzigkeit in der Politik, um da gewisse...
Aber das will ich gar nicht haben. Weil Politik nicht nur Politik sein soll, sondern auch dieses Menschliche untereinander nicht zu kurz kommen soll.
Welches Verhältnis haben Sie eigentlich zum Landeshauptmann? Also ich glaube, man kann schon sagen, dass Sie verbindet doch eine lange Wegstrecke. Sie haben davor das Stichwort Blauser Forum genannt. Das war eine Runde von Frauen und Männern, die Sie initiiert haben, wo einfach über politische Themen gesprochen wurde, wo man debattiert hat, mögliche Ideen für dieses Land entwickelt hat, waren sehr viele Bürgermeister mit dabei, aber nicht nur. Und Arno Kompatscher war da auch immer dabei.
Genau.
Also ich glaube, man lügt nicht, wenn man sagt, sie verbindet doch eine lange Zeit und auch eine engere Beziehung miteinander.
Dem ist so, weil wir uns auch menschlich immer sehr gut verstanden haben, auch schon sehr lange befreundet sind, also noch aus unserer Zeit als Bürgermeister, auch sehr viel gemeinsam, was so die Denkweisen anbelangt. Das hat uns immer verbunden, verbindet uns, denke ich, heute noch.
Und jetzt seid ihr ja beide im Laufe der Jahre immer höher geklettert. Hat diese Freundschaft, hält die bis heute?
Doch, ich denke schon. Es ist halt nur so, dass wenig Zeit dafür geblieben ist. Und jetzt, nachdem ich jetzt nicht mehr Mitglied der Landesregierung bin, das noch einmal, da sehr viel davon verloren gegangen ist, weil man sich jetzt relativ selten noch mehr sieht.
Kann man das aber wegstecken, um das vielleicht nochmal zu verstehen, diesen Punkt? Wo Sie selbst gesagt haben, Sie wissen ja, wie es läuft und haben da nicht große Erwartungen an gewisse Freundschaften, Beziehungen, die sich entwickeln in der Politik, weil man ist sich selbst dann doch immer am nächsten, auch gerade in der Politik. Wenn dann sowas passiert wie bei der Zusammensetzung der Landesregierung vor 1,5 Jahren, wo Sie zwar von dem Stimmenergebnis nicht das Beste hatten, aber trotzdem eigentlich ein Vertrauter des Landeshauptmanns, ein Weggefährte, ein politischer Mitstreiter, auch in der Landesregierung. Ein Durmwalder hatte da seinerzeit kein Problem, sich seine Leute so in die Regierung zu nehmen. Sie sind irgendwie fallen gelassen worden, auch vom Landeshauptmann. Hat das was mit Ihnen gemacht oder wussten Sie auch da, das kann man jetzt pragmatisch erklären, rational, das hat alles seinen Grund? Oder war das dann doch ein Einschnitt für Sie, den man dann doch nicht so einfach wegstecken kann?
Ja, es war schon enttäuschend, vor allem dann in der zweiten Phase, denn nach den Landtagswahlen, die mir sicher kein gutes Ergebnis gebracht haben, dass er Stimmen verlieren werde, war mir bewusst. Die letzte Legislatur war eine unglaublich schwierige Pandemie, in der als Zivilschutzlandesrat natürlich auch in Entscheidungsprozessen mittendrin war. Dann die Naturereignisse wie Weiher, Borkenkäfer, die ganze Wolfsthematik. Dann Solarsilikon war eine extrem schwierige Situation auch. Tourismus, die Diskussionen über Tourismus, die Umsetzung von dieser Bettenobergrenze. Viele Themen, die in relativ kurzer Zeit auf uns, auf mich hereingeprasselt sind. Pandemiezeit hat vieles da nicht mehr möglich gemacht, was man sonst vielleicht noch weiterbringen hätte können. Dass es dann Stimmen kostet, am Ende war klar, aber es dann so weit nach unten geht, war dann doch etwas überraschend und enttäuschend. Und ich habe dann auch nachher, hatte ich eigentlich schon abgeschlossen, ich habe gesagt, oh, das ist zu respektieren und da erwarten wir jetzt nicht mehr, dass ich nochmal in die Landesregierung berufen werde. Dann hat sich plötzlich das Blatt auch noch einmal gedreht, ich bin dann noch einmal vorgeschlagen worden, habe dann auch zugesagt. Und dann plötzlich im letzten Moment ist dann der Eindruck entstanden, der Eindruck geweckt worden, wie auch immer, dass es dann möglicherweise im Parteiausschuss Schwierigkeiten mit der Mehrheit geben wird, weil man sich entsprechend auch gegen mich organisiert. Und ich dann auch in Absprache dann sage, okay, dann ziehe ich mir zurück, das bringt mir nichts, aber vor allem auch dem Landeshauptmann nichts. Dann war halt der Ausgang der, wie er eben dann eben war.
Aber trotzdem, ganz ohne Enttäuschung läuft sowas ja nicht ab. Das kann man nicht so, ja, ist so wegstecken.
So ist es.
Sie haben mal gesagt oder öfters gesagt, ohne Humor ist es in der Politik schwierig. Sie haben sich den immer bewahrt.
Ja, es gibt einige Male auch gesagt, vier H's in der Politik. Das erste steht fürs Hirn, sich auch entsprechend Gedanken machen soll. Das zweite für die Hände. Das zweite H, wenn man anpacken muss können. Das dritte H steht fürs Herz. Auch mit dem Herzen dabei sein soll. Und das vierte, das ist eines der wichtigen Hass, der Humor, weil ohne Humor ist es schwer, da manchmal auszuhalten.
Aber es gibt schon viele, die den Humor verloren haben oder irgendwo nicht zulassen.
Das ist für sie persönlich natürlich schwierig, aber auch dann für das ganze Umfeld. Wenn man die Dinge zu ernst nimmt und logisch ist so, und das wäre auch nicht hier jetzt gelogen, wenn es dann so wäre, dass man manche Dinge nicht doch wehtun, auch nicht nur das Beispiel von vorhin mit der Begegnung und auch beim toten Kirchl, sondern auch manche politische Entscheidungen, manche Dinge, die sich dann wieder verändern. Es gibt schon Enttäuschungen und es ist nicht so, dass man alles mit Humor nur von heute auf morgen wegstecken kann.
Das ist klar.
Aber es ist doch ein ganz wichtiger Aspekt, dass man Dinge doch auch manchmal mit einem lachenden Auge sehen kann.
Man hat aber grundsätzlich den Eindruck, vor allem in der Politik, scheitern, das darf man ja fast eigentlich nicht. Man darf sich für Fehler nicht entschuldigen, man darf keine Macken haben. Man muss ja fast ein Übermensch sein. Ist das Ihnen auch oft so gegangen, wo Sie denken, ich darf jetzt nicht den Fehler zugeben, denn das macht mich schwach und die Bevölkerung will keine schwachen Politiker? Gab es solche Momente? Gibt es solche Momente?
Sicher ertappt man sich auch in solchen Situationen, weil wer gibt schon gerne Fehler zu? Sich selber gegenüber und vor allem auch nach außen. Das ist zwangsläufig so, dass man im Nachhinein selbst manche Dinge vielleicht anders sieht oder an die Entwicklung dann anders gekommen ist. Aber entscheidend ist immer, dass man in dem Moment, wo man entscheidet, auch dann versucht hat, das so zu machen, von dem, wie damals die Situation war. Mhm. Wir erleben jetzt die ganze Diskussion um Corona. Mhm. Jetzt sind wir alle viel schlauer geworden, weil es hat vorher keine Blaupause gegeben. Mhm. Und es ist schwierig, Dinge zu entscheiden, die man vorher nie erlebt hat und man auch nicht weiß, wie sich die Dinge entwickeln werden. Mhm. Jetzt in der Nachbetrachtung, nach Jahren, hätte man vielleicht manche Dinge nicht nur vielleicht sicher anders gemacht. Aber wir mussten damals aus einer Situation heraus entscheiden. Und interessanterweise, und auch das hat sich bestätigt, dass in einer so einen Phase, wo es um Leben und Tod am Ende geht, es relativ ruhig war, überhaupt in der ersten Phase. Mhm. Auch politisch hat es relativ wenig Kritik gegeben. Jetzt häuft sich die Kritik noch zunehmend, aber jetzt ist es relativ leicht, Sachen zu bewerten, die wir entscheiden mussten aus einer bestimmten Situation heraus.
Natürlich ist man schlauer und wisst man, das hätte man nicht tun müssen. Und trotzdem kann man es ja als, auch als Chance nutzen, um zu sagen, okay, das wissen wir heute, damals wussten wir es nicht. Und trotzdem versuchen jetzt miteinander so ins Gespräch zu kommen, dass wir beide gut aussteigen, eben weil wir beide unsere Erfahrungen gemacht haben. Und jeder hat seine eigenen Erfahrungen gemacht, um das irgendwie wieder zusammenzuführen. Denn im Moment ist das noch nicht zusammengeführt.
Aber das ist eigentlich auch überraschend, was das, diese Pandemie mit der Gesellschaft gemacht hat. Welcher Hass entstanden ist, dann wird es schwierig. Weil gegen Hass gibt es keine Argumente. Weil das sitzt dann so tief, dass die Menschen nicht mehr erreichbar sind und man nicht mehr auf ein Niveau zurückkommt, mit dem man ganz offen miteinander diskutieren kann.
Was ist die Lösung oder wie kann man da rauskommen?
Einmal wird die Zeit hoffentlich einige Wunden heilen. Ganz raus wird man nie mehr kommen. Aber es ist sicher richtig, dass man versucht, jetzt die Dinge aufzuarbeiten, aber auch in der Aufarbeitungsphase wird es noch Aktionen geben, wo wieder einseitig die Dinge gebracht werden.
Aufarbeiten also heißt nicht in Streit kommen wieder miteinander oder irgendwelche Rachegelüste zu befriedigen, sondern
es ist auf alle Fälle
Schuldzuweisungen
wichtig,
zu machen. Das sollte nicht passieren.
Genau, es ist aber auf alle Fälle wichtig, dass man das aufarbeitet, auch mit den neuen Erkenntnissen, weil die nächste Pandemie kommt so sicher wie Samen im
Gebet. Eine andere Notlage.
Vielleicht in einer anderen Form, aber man muss auch auf das dann vorbereitet sein.
Würden Sie sagen, jetzt auch, Sie können auch in der Pandemie bleiben, welche Fehler haben Sie gemacht? Gab es Einschnitte in Ihrem politischen Leben, wo Sie heute sagen, das war ein Fehler, zu dem stehe ich auch, das war eine falsche politische Entscheidung?
Sicher so, und das weiß man ja heute, dass diese Maskenpflicht in manchen Bereichen und diese Distanzen nicht das gebracht haben, wovon man eigentlich ausgegangen ist. Das würde man sicher heute nicht nur bei uns, sondern europaweit vieles anders machen.
Beschäftigt Sie eigentlich das oder werden Sie noch angesprochen, weil Sie Pandemie sagen, die 600-Euro-Affäre, werden Sie da noch angesprochen? Hat Ihnen das irgendwie oder ist das vergessen irgendwo?
Also das war einer der großen Einschnitte in meinem Leben, nicht nur im politischen Leben, sondern auch für mich als Mensch. Weil es einmal war es ein Bereich, wo ich davon ausgegangen bin, dass man mir hier nie etwas vorwerfen wird können. Ich habe in meiner Zeit als Bürgermeister nie Fahrtspesen abgerechnet. Ich habe auch einen Beitrag, als ich Landesrat geworden bin, einen Beitrag ausständig gehabt von 4.800 Euro. Habe ich nicht mehr abgerechnet. Von auch dem will man das nicht vorhalten lassen. Und dann stolpert man über 600 Euro. Einmal habe ich das selber unterschätzt. Ich weiß noch, wie wir dann entschieden haben, ob wir den Antrag stellen sollen oder nicht. Ich werde das Geld spenden, dafür gibt es auch Zeugen. Nur hat man keine Chance, hier noch ein Argument zu finden. Auch weiß man ja heute, dass auch einige der eigenen Partei hier das entsprechend provoziert, noch haben diese Situation. Aber vor allem auch auf menschlicher Ebene, auch im eigenen Dorf, wo man auch, ich bin überzeugt, dass ich auch großzügig bin, auch was Spenden, ob das die Kirche, ob das Vereine, wie auch immer, sind, die mich auch als Mensch kennen, wie die reagiert haben. Nämlich? Das war beeindruckend.
Also aggressiv?
Aggressiv, unverständlich. Die mich kennen, die wissen, wie ich auch als Mensch bin. Das war beeindruckend. Vor allem auch, hatte ich bis dahin immer das Gefühl, auch so bei den Wahlen, von den Menschen irgendwo getragen zu werden. Und plötzlich erlebst du eine Situation, wo innerhalb von Stunden das total in eine andere Richtung kippt. Das hat mich schwer beeindruckt. Unabhängig davon, wie wir vorgeführt worden sind, auch vom Parteiausschuss wie Schwerverbrecher, das war schon beeindruckend.
Hat sich das wieder gelegt? Oder werden Sie
ja, doch. Also irgendwo im Hinterkopf wird das sicher noch einiges vielleicht geblieben sein, dass man es nicht mehr so anspricht. Aber das war schon, und zeigt auch, wie man in Situationen hineinschlittern kann. Das war für mich ein einschneidendes Moment.
Sie sind damals ja als Vize-Landeshauptmann abgesetzt worden.
Ich bin zurückgetreten als Landeshauptmann, Stellvertreter, um hier ein Zeichen zu setzen.
Freiwillig?
Genau.
War einfacher Schritt oder?
Nein, sicher nicht, aber es war einfach die Situation, dass irgendetwas passieren musste. und auch der Druck der Partei groß war, hier Schritte zu setzen. Und ja, ist halt so gewesen. Aber wie gesagt, alles Dinge, die man versucht hat aufzubauen über Jahre harter politischer Arbeit, und dann siehst du mit wegen so Streich. Etwas mit 600, wie das mit einem Streich zunichte gemacht wird.
Und was haben Sie daraus mitgenommen im Sinne von?
Dass sie in vielen Dingen zu naiv war, auch in Bezug auf die Wertschätzung mir gegenüber und in anderen Dingen, und man hier einfach die Sachen anders sehen muss.
Sie haben ganz zu Beginn gesagt, und solche Dinge, die machen ja nicht nichts mit einem. Da verändert man sich automatisch irgendwo als Mensch, weil man ja dazulernt. Man bleibt ja nicht stehen, das war ja tragisch, so, wenn man sich nicht verändern würde. Trotzdem die Frage gegen Ende unseres Gesprächs: Wie hat die Politik Sie verändert?
Ich bin sehr viel gereift durch die Politik, habe sehr viel an Selbstbewusstsein erhalten. Das sind auf alle Fälle die positiven Seiten. Ich habe auch viel für die Politik aufgegeben.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel vieles meiner Freizeit, auch dass ich wenig zu Hause war. Habe mir auch jetzt gedacht, auch die positiven Seiten, dass jetzt mehr Zeit ist. Meine Tante, die auf dem Hof noch lebt, wird heuer 92, meine Mutter wird 85. Jetzt habe ich mindestens Zeit, sie ab und zu jetzt noch zu besuchen, mit ihnen einmal wieder einen Ratscher zu machen. Auch hier hätte er mir wahrscheinlich Vorwürfe dann gemacht, wenn ich die Zeit jetzt nicht mehr gehabt hätte, diese Jahre noch, sie ja doch etwas zu begleiten.
Welche Träume haben Sie noch außerhalb der Politik?
Weil viele meiner Träume sind eigentlich in Erfüllung gegangen. Das, was mir jetzt vornehme, etwas mehr Zeit für viele Dinge jetzt wieder zu haben, wieder begonnen ein bisschen zu malen, wieder öfter jetzt draußen den Hof noch arbeiten zu machen, dort wo die Zeit zulässt, und deshalb sehr die Dinge recht gelassen.
Wie gehen Sie denn da so grundsätzlich um mit dem Älterwerden? Sie sind in der Politik älter geworden, man wird automatisch älter. Ist das ein Thema für Sie, Älterwerden?
Sicher, man spürt jetzt schon das eine oder andere, dass man nicht mehr 30 oder 40 ist, aber ich denke doch, dass ich noch relativ fit bin und mich auch fit halte. Das bringt mir einfach sehr viel, wenn ich zurückblicke auf meine politische Zeit, dass ich mir selber treu geblieben bin. Egal, wie die Dinge dann auch gelaufen sind, ich habe immer versucht, nach bestem Wissen und Gewissen zu entscheiden und vor allem auch dieses große Glück gehabt habe, dass ich diese doch sehr beeindruckende politische Karriere auch hinlegen habe dürfen. Ist schon doch eine große Ehre auch gewesen. Das sehe ich mit großer Genugtuung und Dankbarkeit, und deshalb machen wir jetzt auch keine Sorgen, was die nächsten Jahre betrifft.
Das heißt, Sie spüren da aber nie irgendwie Müdigkeit oder Verschleißerscheinungen?
Ab und zu, aber das hat ja eher mit manchen Rahmenbedingungen zu tun, wie wir sie jetzt erleben, den aufflammenden Populismus wieder, dass man sich da irgendwo auch ohnmächtig fühlt. Aber ansonsten habe ich immer und auch diesmal wieder neue politische Ziele gesetzt. Jetzt bin ich seit gut einem Jahr Landtagspräsident. Im nächsten Mai wird schon wieder neu gewählt. Muss man auch wieder schauen.
Zwischen Italienisch und Deutsch.
Genau. Und deshalb sind es auch überschaubare Zeiträume. Da haben wir einiges vorgenommen, intern, was die Verwaltung des Landtages anbelangt, aber auch manche politischen Überlegungen. Und ich schaue, das umzusetzen, und konzentrieren wir jetzt auf diese Aufgabe.
Und die Mitte? Was machen wir mit der Mitte?
Ja, die Mitte, das haben wir gesehen, ist etwas, das die gibt es theoretisch noch, aber man hat ja gesehen, wo man fast ein Jahr jetzt verloren, im letzten Jahr, wo man versucht hat, jetzt eine Rolle zu finden innerhalb der Partei, weil der ehemalige Parteiobmann Achammer und der Landeshauptmann das ja auch positiv gesehen haben, das mitgetragen haben, dass es gegründet worden ist. Aber die jetzige Führung sieht es anders, weil man auch dann die Rolle der SVP als Mitte da möglicherweise in Frage stellt. Wozu braucht es die Mitte? Wenn das nicht von allen gewollt ist, dann wird es schwierig, dann auch eine entsprechende Rolle zu finden, weil wir wollten nicht jene sein, die dann auch nach außen poltern, weil wenn jetzt etwas Ruhe eingekehrt ist in die Partei, dann soll man viele Dinge auch intern klären.
Das überlässt man dann der Sozialen.
Aber jetzt werden wir, ja genau, und jetzt eben diese, hat mich auch erstaunt, diese Namensgebung, soziale Mitte, weil es die Mitte eigentlich schon gegeben hat.
Ja, das war passé.
Ja, und dass man eine Sammelpartei braucht, auch einen linken Flügel. Und wenn man sich ja selber jetzt als soziale Mitte jetzt rücken, alle plötzlich in die Mitte, vielleicht kommt das auch dann irgendwo als Erfolg sehen, dass jetzt die Traverse der Mitte wieder erkannt worden ist, sei es von der Partei, wie auch von einzelnen Strömungen in der Partei.
Also
aber jetzt werden wir das in anderer Form machen, über das Blaser Forum, wo die Mitglieder der Mitte auch eingeladen worden sind und eingeladen werden. Da brauche ich niemand um die Erlaubnis fragen und fragen, ob manche Themen gut gehen, sondern entscheidet so, wie es für gut und richtig ist.
Sie sind ja auch ein Dichter, Herr Schuler.
Ja.
Möchten Sie zum Abschluss noch ein kleines Gedicht, selbst kreiertes, vortragen? Ich glaube, das ist auch so eine Seite, die man von Ihnen nicht kennt. Dass Sie Humor haben und Witze erzählen können, das wissen sehr viele. Dass Sie aber selbst Gedichte niederschreiben und sich das ausdenken und Spaß dabei haben, das ist
kurz,
schon so.
Kurzes bringen, jetzt
wenn
muss
Sie eines auf Lager haben, dann haben Sie jetzt die Gelegenheit.
In eine andere Zeit. Es war während einer Messe, muss ich auch zu meiner Schande zugestehen, in der Kirche, der Pfarrer hat gerade...
Sie müssen Schande zugeben, dass Sie in der Kirche waren.
Nein, nicht in der Kirche,
dass ich nicht nur auf die Messe konzentriert war, sondern andere Gedanken hatte.
Aber vor allem auf einen Gedanken gebracht hat mir der Pfarrer, der über den Weltfrieden gepredigt hat. Mhm. Und es war damals die Zeit, als George W. Bush noch in Amerika Präsident war und der Krieg mit dem Irak begonnen hatte. Das muss ich schauen, ob ich die Zeilen, ich habe mir es nie aufgeschrieben, das ist schon einige Jahre her, ob das jetzt spontan zusammenbringe. Also, wäre nicht vor vielen, vielen Jahren Kolumbus Richtung Westen gefahren, wäre unentdeckt noch Amerika und die Welt stünde wohl ganz anders da. Die Indianer hätten noch ihren Manitou und Europäer wäre George W. und hieße Georgi, sei der ein kleiner Bub, und wäre Präsident nur von einem Kegelclub und könnte somit nicht Geschichte schreiben. Kolumbus hätte sollen zu Hause bleiben.
Ich bedanke mich, Herr Schuler.
Gerne. Danke gleichfalls.
Das war Aus der Blase. Mein Name ist Alexandra Aschbacher und mein heutiger Gast war Arnold Schuler. Wenn Sie zu Hause gerne zugehört haben, wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns alexandra.aschbacher@ff-bz.com. Vielen Dank Ihnen zu Hause für das Zuhören. Ihnen, Herr Schuler, danke für das Gespräch. Und wir zeichnen ja heute am 14. April, Montag, auf. Am Abend gibt es die große SVB-Landesversammlung zur Autonomie. Es gibt noch einen Sonderlandtag. Auch dafür alles Gute für
danke.
Die Autonomiegespräche und Autonomieverhandlungen.
Dankeschön.